Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen guten Abend auch von mir.
In Berlin ist man zwar höchste Sicherheitsstufen und weiträumige Absperrungen für hohe Staats- oder Regierungsgäste gewohnt, aber das war dann doch auch für Berlin ein besonderer Besuch und auch für die Sicherheitskräfte. Schließlich kommt der Präsident der Vereinigten Staaten ja nicht so regelmäßig vorbei. Bislang hatte Joe Biden das in seiner Amtszeit noch kein einziges Mal geschafft. Ursprünglich hat es ja ein längerer Besuch vergangene Woche werden sollen, doch die Reisepläne, die wirbelte dann Hurricane Milton ordentlich durcheinander. Nun also eine Art Stippvisite kurz vor Ende von Bidens Präsidentschaft. Aus Berlin, Nicole Konert.
Berlin steht am Morgen zeitweise still. Freeze nennen die Amerikaner das. Bitte alles einfrieren, wenn der mächtigste Mann der Welt nach Deutschland kommt, US-Präsident Biden. Um 10.30 Uhr ist es soweit, Ankunft im Schloss Bellevue beim Bundespräsidenten. Es ist Bidens Abschiedsbesuch 2,5 Wochen vor der US-Wahl. Für Deutschland mehr als nur ein Abschied, sondern auch die Frage, wie wird es eigentlich weitergehen mit den transatlantischen Beziehungen nach der US-Wahl? Viele Ehrengäste sind im Schloss Bellevue, um den US-Präsidenten persönlich zu sprechen, wie auch Holocaust-Überlebende Margot Friedländer. Biden nimmt sich Zeit für sie. Der Bundespräsident betont das langjährige Interesse Bidens an Deutschland bereits schon als US-Senator. Nicht bei jedem Präsidenten war das so. Vor ein paar Jahren war unsere Distanz so groß, dass wir uns fast verloren hätten. Biden aber hat das wieder repariert, als er ins Amt kam. Er bekommt den höchsten Orden Deutschlands für seine Arbeit. Sein Appell: Der Traum eines freien Europas bleibt die Aufgabe unserer Zeit. Nirgendwo ist diese Aufgabe dringender als beim Widerstand gegen Putins böswillige Attacke gegen die Ukraine. Eine Botschaft auch an Olaf Scholz. Nächster Termin: Kanzleramt. Kein Politiker war für Olaf Scholz wichtiger als Joe Biden, um den deutschen Kurs im Ukraine-Krieg abzustecken. Die beiden sind mehr als nur Verbündete. Nein, Freunde, betonen sie. Und unter Freunden organisiert man auch ein Ständchen, wie im Juni beim G7-Gipfel, für Olaf zum Geburtstag.
Happy Birthday, dear Olaf. Happy Birthday to you.
Wird Bidens Nachfolger oder Nachfolgerin auch für ihn singen? Für Scholz Zeit, Biden für alles Danke zu sagen.
Mr. President, von Beginn des Krieges an haben wir uns über den Atlantik hinweg ganz eng miteinander abgestimmt. Das hat uns stark gemacht, das hat das Bündnis stark gemacht und das werden wir fortsetzen.
Scholz habe Führung gezeigt, sagt Biden, lobt die Militärausgaben.
Please keep it up,
because it matters. Weiter so, das ist wichtig. Für New York Times-Korrespondent Michael Scheer ist die Botschaft klar. Deutschland und der Rest Europas werden in Zukunft sich mehr mit der Frage beschäftigen müssen, wie viel werden sie für die Sicherheit investieren müssen. Da geht es um Geld, aber auch um eine generell andere Einstellung zu dem Thema. Der französische Präsident Macron und Großbritanniens Regierungschef Starmer reisen am Nachmittag extra für Biden an. Zu viert beraten sie über die Lage in Nahost und eine weitere Unterstützung für die Ukraine. Nach rund 20 Stunden verabschiedet sich US-Präsident Biden, gibt sich noch mal volksnah. Und dann heißt es: Goodbye, Mr. President.
Und dazu jetzt der Leiter unseres Hauptstadtstudios, Markus Preis. Markus, das war ja kein Besuch wie jeder andere, ein würdiger Abschied, wenn man so will, für US-Präsident Joe Biden.
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Und er hat ja auch selber gesagt, er sei overwhelmed, also überwältigt über das, was ihm da quasi geboten wurde, weil er eben nicht nur für seine politische Führungsstärke jetzt vor allen Dingen im puncto Ukraine-Krieg geehrt und gelobt wurde, sondern da im Prinzip auch eine ganze Biografie nochmal Revue passieren lassen wurde. Vor allen Dingen ein ganz besonders melancholischer Moment war, als Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, nochmal ein Dokument sozusagen hervorgezaubert hat, zumindest rhetorisch, das vor 44 Jahren in Bonn geschrieben wurde von einem deutschen Beamten, der da protokolliert hat, dass ein Senator aus den USA da war, der wahrscheinlich noch eine große Karriere vor sich hat. Also das waren natürlich Momente, die auch Joe Biden bewegt haben. Und ich glaube, Er hat in seinem Alter eine weite Reise für einen ziemlich kurzen Besuch gemacht, aber ich glaube, er hat selber auch ziemlich genossen.
Ja, und mit Biden geht ja ein überzeugter Transatlantiker und wer auch immer ihm nachfolgt, wird das so nicht mehr sein. Wie gut ist Deutschland darauf vorbereitet?
Also ich glaube, nicht so gut, wie es sein sollte. Wir müssen ja auch sehen, die große Gefahr, die hinter dieser Frage steht, ist, was passiert, wenn Donald Trump wieder der Präsident ist? Und wir stellen uns diese Frage in Deutschland 8 Jahre, nachdem er zum ersten Mal gewählt wurde. Das große Problem wird sicher vor allen Dingen in Sachen Unterstützung der Ukraine sein. Denn da sind die Europäer einfach nicht in der Lage, der Ukraine weiter beizustehen, wenn die USA sich wirklich zurückziehen wollten. Also die Antwort ist, die sind nicht gut vorbereitet. Und die andere Frage ist eben auch eine politische. Es klang ja im Beitrag schon an. Findet Europa selber die Rolle? Nimmt es die eigene Verantwortung ernst? Bisher hat gerade Deutschland, hat auch Olaf Scholz, sich sehr stark an Joe Biden orientiert. Das wäre, wenn Donald Trump der Präsident würde, natürlich so in der Form nicht mehr möglich. Und dann werden da auch schwierigere Fragen zu klären sein, wo genau und wie sich Deutschland positioniert.
Aber auch Biden hat ja wirtschaftlich stark sehr auf die eigenen, auf die amerikanischen Interessen gesetzt, so eine Art von America First auch. Dürfte sich das künftig aber noch verschärfen?
Ich glaube, wenn sie es verschärft, ist es noch mal schlimmer. Aber aus europäischer Sicht ist das eben jetzt schon dramatisch. Es geht nicht nur um Strafzölle und die ganzen Diskussionen, die es schon mal gab mit Donald Trump. Die USA haben auch unter Joe Biden eben eine relativ aggressive Wirtschaftspolitik gemacht, haben eben auch dafür gesorgt, dass Unternehmen auch mit sehr viel Geld in die USA gelockt werden. Es gibt den Inflation Reduction Act, das ist so der ja, etwas sperrige Name, aber im Prinzip versuchen die USA sehr, sehr viel Industrieproduktion wieder sozusagen in die USA zu verlagern, locken auch westliche oder europäische Firmen in dem Fall an, zahlen dafür sehr, sehr viel Geld. Und das sieht man auch eben in den Zahlen jetzt schon. Ich habe mir das gerade auch nochmal angeschaut. Seit die Covid-Pandemie ausgebrochen ist, sind die USA um ungefähr 10% gewachsen, Deutschland unter 2%. Also die sind unglaublich erfolgreich jetzt schon und Europa hat da nicht so eine richtige Antwort drauf.
Markus, vielen Dank für die Informationen und Analysen nach Berlin. Knapp 2 Monate ist es her, dass ein Syrer in Solingen 3 Menschen getötet und 8 weitere verletzt hat. Bis heute versuchen die Menschen dort mit der Trauer, mit dem Schock umzugehen. Es bleibt es auch der Wunsch nach politischen Konsequenzen. Die Ampelregierung hatte reagiert und das sogenannte Sicherheitspaket auf den Weg gebracht, das unter anderem den Sicherheitsbehörden mehr Befugnisse geben und Abschiebungen erleichtern soll. Heute hat der Bundestag für dieses neue Sicherheitspaket gestimmt, doch der Bundesrat hat es in Teilen abgelehnt. Wie es dazu kam und wie es jetzt weitergeht, Kilian Pfeffer.
11 Uhr vormittags, Chaos im Bundestag. In einer Wahlurne sind ungültige Stimmen aufgetaucht. Was ist hier passiert? Die Untersuchungen dauern 24 Minuten. Dann klärt die Sitzungsleiterin auf, warum bei der Abstimmung über einen Änderungsantrag der Union für das Sicherheitspaket eine Panne passiert ist.
Eine Urne wurde nicht ordnungsgemäß überprüft, bevor sie zur Abstimmung eingesetzt wurde. Und es war tatsächlich darin ein Bündel von Abstimmungskarten einer Abgeordneten, welche schon länger dem Hause nicht mehr angehört.
Die Abstimmung muss wiederholt werden. Die Unionsfraktion, hier mit Thorsten Frey, ist schon morgens extrem gereizt, weil ihre Vorschläge nicht auf der Tagesordnung stehen. Sie will die Beratung über das Sicherheitspaket der Ampel deshalb absetzen. Doch das wird abgelehnt. Das Paket wird beraten und die Innenministerin wirbt dafür.
Wir haben als starke Reaktion auf den furchtbaren Terror von Solingen gemeinsam dieses Sicherheitspaket geschnürt. Es ist die richtige Antwort auf die aktuellen Bedrohungen durch islamistischen Terrorismus, durch Antisemitismus, durch Rechts- und Linksextremismus.
Das Paket beinhaltet, das Waffenrecht zu verschärfen, etwa was Messer angeht und mit mehr Waffenverbotszonen. Mehr Ermittlungsbefugnisse für die Behörden wie Gesichtserkennung, die Ausweisung straffällig gewordener Migranten wird erleichtert und die Leistungen für Menschen, die in einem anderen EU-Land Leistungen bekommen könnten, werden gestrichen. In der SPD-Fraktion gibt es etliche Stimmen dagegen. Hakan Demir aus Berlin-Neukölln zum Beispiel. Hauptgrund für seine Ablehnung die Komplettstreichung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, schreibt er in einer Erklärung. Aus ganz anderen Gründen dagegen die Union. Die Befugnisse für die Ermittlungsbehörden gehen ihr nicht weit genug. Kritik kommt auch von der AfD. Ihr Vorschlag:
Der einzige Weg, den kulturellen Untergang Deutschlands und Europa abzuwenden, ist die sofortige Schließung unserer Grenzen.
Die Teile des Sicherheitspakets werden mit der Regierungsmehrheit im Bundestag verabschiedet. Im Bundesrat aber scheitert ein Teil. Die Ermittlungsbefugnisse für die Behörden werden nicht ausgeweitet.
Wir hätten uns sehr eine klare Kante, davon ist gesprochen worden, eine klare Kante gegen Terrorismus gewünscht. Der vorgelegte Gesetzesentwurf tut dies nicht. Und insofern kann das Land Berlin diesem Entwurf in dieser Form nicht zustimmen.
Berlin enthält sich, andere Länder stimmen dagegen. Das Gesetz fällt im Bundesrat durch. Innenministerin Faeser zeigt sich darüber am Abend verärgert. Ob es mit diesem Gesetzesvorschlag noch weitergeht, es ist unklar.
Und zum aktuellen Stand beim Sicherheitspaket der Ampel hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Claudia Kornmeier vom Südwestrundfunk folgende Meinung.
Worüber reden wir hier eigentlich? Über die Schicksale von Migranten? Über den Umgang mit Waffen in unserer Gesellschaft und über tiefe Grundrechtseingriffe durch den Einsatz künstlicher Intelligenz durch die Sicherheitsbehörden. Heute Vormittag im Bundestag geriet das schnell in Vergessenheit. Zwar sah es in kurzen Momenten immer mal wieder danach aus, als könnten sich die Abgeordneten doch noch daran erinnern, wie ein konstruktiver Umgang miteinander und mit gesellschaftlich wichtigen Themen funktioniert. Doch dann ging wieder alles unter in Gebrüll und gegenseitigen Vorwürfen. Am Nachmittag stimmten dann im Bundesrat die Bundesländer, an deren Regierungen die Union beteiligt ist, den neuen Befugnissen für die Sicherheitsbehörden nicht zu. Wäre es ihnen um die Sache gegangen, hätten sie den Vermittlungsausschuss eingeschaltet. So scheint es schlicht um die Parteilinie zu gehen, nicht einmal um spezielle Interessen der Bundesländer. Für solche Parteitaktik geht es um zu viel. Es braucht eine ernsthafte inhaltliche Auseinandersetzung. Welchen Sicherheitsgewinn können die vorgeschlagenen Maßnahmen überhaupt haben? Welche Folgen haben sie für Betroffene? Dafür braucht es Zeit und den Willen, auch über Parteigrenzen hinweg konstruktiv zusammenzuarbeiten.
Die Meinung von Claudia Kornmeier. Er hatte ganz oben auf der Liste des israelischen Militärs gestanden, Ismail Haniyeh, einst einer der wichtigsten Anführer der Terrororganisation Hamas. Die Armee tötete ihn Ende Juli in Teheran. Auch der Chef der Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon, Hassan Nasrallah, war ein Ziel. Er wurde bei einem Luftangriff in Beirut Ende September getötet. Und dann, am vergangenen Mittwoch, wurde auch Yahya Sinwar getötet. Im Gazastreifen, wo er das militärische Kommando über die Hamas hatte. Sinwar galt als Drahtzieher des Überfalls auf Israel am 7. Oktober des vergangenen Jahres. Und dazu jetzt Christian Limpert in unserem Studio in Tel Aviv. Christian, Israel geht also gegen seine Feinde vor, hat 1000 Hamas-Kämpfer und zuletzt eben mit Haniyeh und Sinwar, die beiden wichtigsten Führungsfiguren der Hamas, getötet. Welche Kriegsziele sind im Gazastreifen denn jetzt noch übrig für Israel?
Genau genommen sind alle drei Kriegsziele noch nicht erfüllt. Zunächst mal das Kriegsziel, dass vom Gazastreifen aus keine Bedrohung mehr für Israel ausgeht. Noch immer schießt die Hamas Raketen Richtung Israel, wenn auch natürlich in deutlich geringerer Zahl, als wir das noch vor Monaten gesehen haben. Das zweite Kriegsziel, das Zurückholen der Geiseln. Noch immer sind etwa 101 Menschen Geiseln in den Händen der Hamas. Und die Angehörigen hier gehen davon aus, dass es ohne einen Deal nicht gelingen wird, sie zurückzuholen. Und das dritte Kriegsziel, das ist das Zerschlagen der militärischen Fähigkeiten der Hamas, aber auch der Führungsriege. Bei der Führungsriege, die ist aus israelischer Sicht weitgehend eliminiert, aber militärisch ist die Hamas nicht besiegt. Das ist das, was Militärexperten immer wieder gesagt hatten, dass man das nachhaltig nur sehr schwer schaffen werde. Und allein die Tatsache, dass wir im Norden des Gazastreifens neue Evakuierungsaufrufe sehen, dort rechnen mit weiteren Militäreinsätzen Israels, zeigen, dass dieses Ziel noch nicht erreicht ist.
Aber verlagert sich trotzdem der Fokus des israelischen Militärs mit der Tötung von Sinwar nun noch mehr weg von der Hamas im Gazastreifen hin zu dem Konflikt mit der Hisbollah im Libanon, im Norden des Landes?
Ja, und der Fokus hat sich in den letzten Wochen und Monaten auch Stück für Stück schon Richtung Norden verschoben. Israel hat mehr und mehr Reservisten eingezogen, neue Divisionen in den Norden geschickt. Dafür auch aus dem Gazastreifen oder aus dem Umfeld des Gazastreifens militärische Kräfte in den Norden verlegt. Aber Israel wird militärisch, so wie es gerade aussieht, so lange im Gazastreifen bleiben müssen, solange eben der Krieg dort nicht beendet ist. Es gibt keine Strategie, wie eine Nachkriegsordnung im Gazastreifen aussehen sollte. Und der Krieg mit der Hisbollah, da ist momentan nicht absehbar, dass man das Kriegsziel dort erreicht, nämlich das Zurückbringen der etwa 60.000 bis 70.000 Israelis in den nördlichen Teil Israels. Und hier hat die Hisbollah ja angekündigt, in den nächsten Tagen eine neue Phase dieser Eskalation oder dieses Krieges begehen zu wollen.
Christian, vielen Dank für die Informationen nach Tel Aviv. Und dann schauen wir auf diesen Konflikt im Norden Israels und schalten zu Ramin Sina in Beirut. Ramin, Israel hat die Hisbollah zuletzt massiv aus der Luft angegriffen. Das erklärte Ziel ist aber nach wie vor, eine kilometergroße Pufferzone im israelisch-libanesischen Grenzgebiet herzustellen. Wie groß ist der Widerstand der Hisbollah da am Boden?
Der ist groß. Also die Hisbollah hatte den Luftschlägen der Israelis sehr wenig entgegenzusetzen. Aber die Bodenoffensive der Israelis, das ist aus Hisbollah-Sicht quasi eine zweite Chance. Also sie ist stärker am Boden, sie ist Guerillakampf gewohnt, sie kennt das Territorium im Südlibanon mit den Bergen, mit den Hügeln natürlich viel besser. Sie hat sich darauf jahrelang vorbereitet. Es gibt wenig unabhängige Informationen aus der Grenzregion. Das, was wir hören, sagt, dass die israelische Armee mit ob Artillerie oder Panzern etwa 2 Kilometer auf libanesischem Territorium sein soll. Sie soll ganze Dörfer in die Luft jagen, Infrastruktur zerstören, zivile und Hisbollah-Infrastruktur. Sie soll aber auch Schwierigkeiten haben, die Stellungen zu halten. Sie soll auch immer wieder in Hinterhalte der Hisbollah-Kämpfer gelockt werden. Und die Hisbollah, die tötet israelische Soldaten. Sie schießt weiter Raketen direkt aus der Grenzregion in Richtung Israel. Und sie versucht, das Momentum, das die israelische Armee hatte in den letzten Wochen, ein bisschen zu stoppen und selbst auch zu zeigen, es war ein sehr demütigendes Bild für die Hisbollah in den vergangenen Wochen, nein, auch ein Signal an die eigene Anhängerschaft, sie kann kämpfen gegen Israel.
Ramin, vielen Dank für diese Informationen nach Beirut. Am Wochenende stehen in einem europäischen Land wichtige Entscheidungen an, dass dieser Fluss, der Dnister, de facto in 2 Teile trennt. Im Westen die Republik Moldau und im Osten die von ihr abtrünnige Region Transnistrien. Das kleine Moldau mit seinen 2,5 Millionen Einwohnern gilt als eines der ärmsten Länder Europas. Es grenzt im Osten an die Ukraine, im Westen an Rumänien. Und während die Hauptstadt Chișinău sich politisch in Richtung Europa bewegt, ist Transnistrien seit gut 30 Jahren Russland zugewandt und auch vollkommen abhängig von der russischen Unterstützung. Aber auch in der moldawischen Region Gagausien fühlen sich viele zu Moskau hingezogen. Am Wochenende wird sich nun entscheiden, welchen Kurs Moldau in naher Zukunft einschlagen wird. Die Präsidentschaftswahl steht an und auch ein Referendum über einen EU-Beitritt. Silke Dietrich.
In der Hauptstadt Chișinău scheint schon jetzt der europäische Wind zu wehen. Adrian Ursache und seine Kollegen verteilen Flyer mit Informationen zum EU-Referendum. Sie wollen die Menschen in Moldau davon überzeugen, am Sonntag ihre Stimme abzugeben. Ja, was das Referendum angeht, kann ich nur sagen, dass ich möchte, dass es durchgeht und dass genügend Leute abstimmen werden. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ob es klappt, aber deswegen informieren wir die Menschen. Mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten in Moldau müssen ihre Stimme abgeben, damit das Referendum gültig wird. Als Pro-Europäer macht Adrian seinen Job hier freiwillig. Andere kassieren Geld, um die Menschen in Moldau davon zu überzeugen, gegen die EU zu stimmen. Geheime Kameraaufnahmen belegen das. Die Journalistin Mariuța Nistor hat mit Kollegen ein Netzwerk aufgedeckt, mit mindestens 130.000 Teilnehmern. Sie müssen so wählen, wie es ihnen von Moskau diktiert wurde. Sie müssen Nein zum Referendum sagen. Auch das wird von Moskau diktiert. Und sie müssen andere Leute rekrutieren, um das Netzwerk zu vergrößern. Die Polizei in Chișinău hat stapelweise Propagandamaterial beschlagnahmt. Mit diesen Fake News sollte das Referendum manipuliert werden. Auch sichergestellt wurden zahlreiche Geldkoffer, die mit hohen Summen aus Russland nach Moldau gebracht wurden. Die Strippenzieher kommen vor allem aus dem Süden von Moldau, aus der autonomen Region Gagausien. Die Provinzregierung hier ist pro-russisch. Enge Verbindungen mit Moskau haben in dieser Gegend Tradition. Gagausien ist eine der ärmsten Regionen in Moldau. Grigori Steffu kann von seiner Rente nicht einmal das Gas zahlen. Er trocknet den Dung seiner Schafe, um zu heizen. Mit guten Beziehungen zu Russland müsste er das nicht tun, sagt er. Das Gas ist zu teuer. Ich weiß nicht, was mit den Gaspreisen passieren wird. Wenn wir den richtigen Präsidenten wählen, wird er das direkt mit Putin besprechen. Das sollte er machen. Wir lieben Russland. Zurück in der Hauptstadt Chisinau. Für viele junge Leute hier wie Adrian ist klar, es kann nur den Weg nach Europa geben. Bei einem Stadtfest trifft er auf die amtierende Präsidentin Maya Sandu. Sie hat das Referendum in die Wege geleitet und will auch wiedergewählt werden. Am Sonntag werden die Menschen hier entscheiden. Für Moldau eine Schicksalswahl.
Ein ausgedehnter, entspannter Spaziergang bei diesem herrlichen Herbstwetter, das wäre eine der unzähligen Möglichkeiten, die Zeit beispielsweise an einem freien Freitag zu nutzen, wenn wir in Deutschland eine Vier-Tage-Woche hätten. Der Gedanke ist natürlich verlockend. Mehr Freizeit, mehr Erholung, weniger Stress, so die Theorie. Aber funktioniert das auch in der Praxis? Sorgt ein Tag weniger Arbeiten in der Woche tatsächlich für mehr Leistungsbereitschaft und Produktivität? Oder schaffen wir es dann erst recht nicht, aus der Rezession rauszukommen? Uns fehlen ja jetzt schon Arbeitskräfte an vielen Stellen. David Sions hat sich eine neue Studie der Uni Münster angeschaut, die wissen wollte, unter welchen Umständen eine Vier-Tage-Woche funktioniert und unter welchen nicht.
Hier bei Finnholz gilt die Vier-Tage-Woche. Statt 40 nur 36 Arbeitsstunden. Der Freitag ist frei, dafür arbeiten die Mitarbeiter an den anderen Tagen eine Stunde mehr.
Die 9 Stunden, die sind halt ja doch schon sehr anspruchsvoll auf Dauer. Aber wenn man da halt den Freitag frei hat, geht das total fit.
Wirtschaftlich funktioniert die Vier-Tage-Woche bei der Firma im Münsterland gut. Das Unternehmen hat seine Prozesse überarbeitet. Kürzere Meetings im Büro, neue Maschinen und effizientere Abläufe in der Produktion.
Natürlich müssen wir dann auch darauf achten, dass die Leute wissen, dass die auch dann in den 4 Tagen auch ihre Arbeit leisten müssen. Und das nicht nur ein Geschenk ist.
Das Unternehmen versucht mit der 4-Tage-Woche Fachkräfte zu gewinnen, wirbt ganz offensiv mit dem Freitag als freien Tag. Mit Erfolg. Seit die 4-Tage-Woche hier Anfang des Jahres gestartet ist, wurden mehrere neue Mitarbeiter eingestellt. Sebastian Austrup ist einer von ihnen. Freie Freitage kannte er von seinen bisherigen Arbeitgebern nicht.
Jetzt einen Tag mehr, dann kann man seinen Hobbys mal einen Tag eher nachgehen und mal was für sich tun.
Auch hier waren sie mit großen Hoffnungen gestartet. Das Reiseunternehmen Coatstra in Münster. Trotz 4-Tage-Woche wollten sie durchgehend für ihre Kunden da sein, haben sich deshalb in 2 Teams aufgeteilt. Montags und freitags nur mit halber Mannschaft. Und genau da lag das Problem. Denn viele Kunden buchen ihre Reisen am Wochenende. Montags ist hier das E-Mail-Postfach voll.
Also ich habe es nicht geschafft, eine Kollegin, die frei hatte, zu ersetzen und umgekehrt auch nicht. Sodass das, also auch wenn es für einen privat schön gewesen wäre, also für den Betrieb hier nicht optimal war. Das hat einfach auch jeder hier gemerkt.
Inzwischen arbeiten sie hier wieder 5 Tage die Woche. 2 Beispiele von Unternehmen aus einer Pilotstudie der Universität Münster. Insgesamt haben mehr als 40 Arbeitgeber daran teilgenommen. 39% von ihnen wollen die 4-Tage-Woche dauerhaft behalten. 34% verlängern die Testphase. Nur 20% lassen wieder 5 Tage arbeiten. Hauptmotivation der Unternehmen? Attraktiver werden für Fachkräfte.
Die Daten zeigen auch, dass das vielen gelungen ist. Also diejenigen, die damit geworben haben, haben die meisten davon berichtet, dass sie ja deutlich mehr Bewerbungen erhalten haben. Aber dieser Vorteil wäre gegebenenfalls natürlich auch verloren, wenn jetzt jedes Unternehmen die 4-Tage-Woche anbieten würde.
Die Ergebnisse der Studie seien nicht auf den gesamten Arbeitsmarkt übertragbar. Denn die Arbeitgeber haben freiwillig teilgenommen und waren somit bereits offen für die 4-Tage-Woche. Die Unternehmen, die mitgemacht haben, berichten aber in vielen Fällen von zufriedeneren Mitarbeitern und stabilen Umsätzen trotz kürzerer Arbeitszeit.
Weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Susanne.
Die Unterbringung der 12 Migranten in einem Asyllager in Albanien ist unzulässig. Ein Gericht in Rom hat heute entschieden, dass sie nach Italien gebracht werden müssen. Laut Beschluss dürfen die Herkunftsländer der Männer, Bangladesch und Ägypten, nicht als sicher angesehen werden. Das wäre aber eine Voraussetzung dafür, ihre Asylverfahren in Albanien durchzuführen. Das italienische Innenministerium kündigte Berufung gegen das Urteil an. Gegen gewalttätige Fußballfans soll künftig konsequenter vorgegangen werden. Das beschlossen Fußballbund und Fußballliga bei einem Treffen mit den Innenministern. So sollen Stadionverbote künftig von einer zentralen Kommission beschlossen und überwacht werden, statt wie bisher von den einzelnen Vereinen. Kollektivstrafen wie die Sperrung von Tribünen wurden dagegen abgelehnt. Pyrotechnik bleibt in den Stadien verboten. Bundestagsvizepräsidentin Özeus ist wegen eines Instagram-Postings zum Gaza-Krieg unter Druck geraten. Die SPD-Politikerin hatte ein Bild geteilt, das brennende Gegenstände mit der englischen Schlagzeile „Das ist Zionismus“ zeigt. Nach einer Aussprache im Ältestenrat äußerte Özeus ihr Bedauern. Das wurde von den Ampelparteien akzeptiert. Aus der Union kommen aber Rücktrittsforderungen. Der Zentralrat der Juden spricht von einer Entgleisung. In Südfrankreich haben starke Regenfälle zu Hochwasser und Überschwemmungen geführt. Besonders betroffen ist die Region Auvergne-Rhône-Alpes. Anwohner berichten, dass das Wasser innerhalb von 10 Minuten überall gewesen sei. Autos wurden weggeschwemmt. Es regnete fast so viel wie in Paris im ganzen Jahr.
Die Schule soll vor allem ein geschützter Raum sein zum Lernen und zum sich entfalten können und ist doch für viele Kinder auch ein Ort des Horrors, wenn sie Opfer von Mobbing werden. Eine bittere Realität für rund jedes sechste Kind in Deutschland. Im Fokus dabei meist Aussehen, Klamotten, Persönlichkeit. Doch offenbar nutzen Schülerinnen und Schüler auch den Glauben, um andere zu verspotten und auszugrenzen. Wie sehr religiöse Konflikte in die Schulen getragen werden, hat nun eine noch nicht veröffentlichte Erhebung der Internationalen Hochschule Hannover untersucht. Jakob Rhein ist der Sache nachgegangen.
Wir treffen Evin an ihrer alten Schule in Ludwigshafen. Hier setzen sie schon immer darauf, dass die Religionen gut miteinander auskommen.
Coexist. Wenn sich jeder dran halten würde. Kommt schon zu Spannungen manchmal.
Evin ist Alevitin, eine Religionsgemeinschaft, die in der Türkei oft diskriminiert wird. Und das hat Evin auch in der Schule erlebt. Nicht nur, aber oft von muslimischen Mitschülern.
Einfach weil man diesen Punkt hat, der ein bisschen anders ist, ist man auf einmal exotisch. Und gerade wenn man dann kein Kopftuch trägt oder sich offener kleidet als eine Muslima, heißt es dann gleich, oh, Alevitinnen sind ja offen für alles Mögliche.
Was Evin schildert, ist kein Einzelfall. Das zeigt auch eine neue Studie der Hochschule Hannover. Darin schildern Lehrer und andere Schuleingestellte ihre Erfahrungen. 34% der gut 700 Befragten sagen, unter Schülern kommt es zu Streit wegen ihrer Religion bis hin zum Mobbing. Die meisten Beispiele drehen sich um den Islam. Am städtischen Gymnasium in Eschweiler versuchen sie, solchen Konflikten vorzubeugen, zum Beispiel im islamischen Religionsunterricht. Hier werden die Konflikte schon sichtbar.
Also wir sagen schon, es gibt gute Moslems und schlechte Moslems, aber sonst sagen wir so, alle Muslime sind gleich.
Aber zum Beispiel, wenn ich eine kurze Hose anhatte oder so, haben sie gesagt, als Muslim trägt man keine kurze Hose, das ist haram.
Ich denke mir, zum Beispiel, wenn jemand nicht spät hat, dann ist es nach meiner Meinung nicht kein guter Muslim, aber natürlich soll das jeder für sich entscheiden, weil ich bin ja nicht verantwortlich für die andere Person.
Problematisch werde es, wenn Schüler anderen ihre religiösen Ansichten aufzwängen, sagt Schulleiter Winfried Grunewald. Glaubensvorschriften jeder Richtung in der Schule, für ihn gibt es Grenzen.
Es kann nicht sein, dass wir unseren Unterricht ausschließlich dann solchen religiösen Vorstellungen danach ausrichten. Wenn die zum Beispiel im Ramadan sind und dann Sportunterricht haben und ihnen dann schlecht wird, weil sie eben nicht genug Wasser getrunken haben. Das sind so Konflikte, wo ich sagen würde, nee, erst hat der Unterricht auch Vorrang.
In der Studie wird auch das deutlich. 26% der Befragten nehmen islamistische Einstellungen unter Schülern wahr. Experten betrachten das mit Sorge, aber extreme Haltungen hätten nicht immer etwas mit Religion zu tun.
Fakt ist auch, dass das oft der Fall ist, dass Jugendliche provozieren möchten. Es ist weniger religiös oder weniger spirituell.
Ob Provokation oder echte religiöse Überzeugung, für Menschen wie Evin haben Anfeindungen wegen ihrer Religion Folgen.
Weil man sich dann vielleicht denkt, okay, dann gebe ich mich vielleicht doch nicht ganz so offen, um nicht so rüberzukommen, als wäre ich eine Frau, die leicht zu haben ist. Wenn man dann doch anfängt, sich anders zu kleiden oder anders zu geben, um Leuten nicht dieses gefundene Fressen zu liefern, versteckt man ja trotzdem einen Teil von sich selbst.
Evin sagt, jeder solle so den Glauben leben dürfen, wie er will, solange das andere nicht einschränkt.
Und mehr zu dem Thema gibt es bei Funk, dem Jugendangebot von ARD und ZDF. Sie waren eines der Glamour-Paare im New York der 70er und 80er Jahre. Donald Trump und seine erste Frau Ivana. Lange her, aber wer verstehen möchte, wie der Mann tickt, der in 2,5 Wochen wieder zum US-Präsidenten gewählt werden will, der findet genau in jenen Jahren gute Anhaltspunkte. Und Regisseur Ali Abbasis fand genügend Stoff für den Spielfilm The Apprentice, der Lehrling, benannt nach Trumps erfolgreicher Reality-Fernsehshow. Der Film konzentriert sich auf Trumps Anfänge als Immobilienentwickler und sorgt, so kurz vor der Wahl, für Aufsehen. Nur noch bei uns in den Kinos. Klaus Lesche hat ihn gesehen.
New York in den 70er Jahren. Der junge Donald Trump auf dem Weg zur Arbeit. Das Nummernschild macht klar, er will zur eigenen Marke werden. Seine Anfänge sind eher bescheiden. Im heruntergekommenen Stadtteil Queens kassiert er die Mieten für seinen Vater unter wenig erfreulichen Umständen.
Mr. Granger, bitte. Was soll das?
Great day! Das Blatt wendet sich, als Roy Cohn ein Auge auf Trump wirft. Der Anwalt ist an zahllosen politischen Schmutzeleien beteiligt, seit er in den 50er Jahren Berater des Kommunistenjägers McCarthy war. Ein Mephisto, der Trumps Potenzial erkennt und ein Bündnis mit dem Möchtegern-Immobilienhai schließt.
Wir beißen nicht.
Wer weiß.
Du bist ein Freund für mich, ich bin ein Freund für dich. Okay, das ist der Pakt, klar? Siehst du nach einer Million Mäuse aus? Sehe ich nach einer Million Mäuse aus?
Trump verlässt sich völlig auf Cohn. Der verschafft ihm entscheidende Kontakte, trainiert mit dem unsicheren Trump, wie man mit Journalisten spricht. Vor allem aber hämmert Cohn ihm seine 3 Gesetze für Gewinner ein. Regel 1, ständig angreifen. Regel 2, nichts zugeben, alles abstreiten. Regel 3, nie eine Niederlage einräumen.
Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt keine Moral. Es gibt keine Wahrheit mit 3 Ausrufezeichen. Alles ist unwichtig, außer zu gewinnen. Das ist alles.
Trump wird Cohns skrupelloser Musterschüler. Sein Gesellenstück ist der 202 Meter hohe Trump Tower in New York, den er geschickt gegen alle Widerstände durchsetzt, natürlich mit Cohns Hilfe. Der hat sich eine Art Mini-Stasi-Büro eingerichtet. Dort sammelt er kompromittierendes Material über Politiker, Banker, Juristen und Behördenleiter, mit dem er bei Bedarf Druck machen kann.
Um zu gewinnen, musst du gewillt sein, jedem alles anzutun.
Seiner künftigen Frau Ivana will Trump einen Ehevertrag antun, den Cohn ausgearbeitet hat. Doch die weiß sich zu behaupten.
Ich gebe dir 50.000 als eine Art Geschenkbonus. Einverstanden? Komm schon. In 2 Tagen ist die Hochzeit.
$100.000 auf meinem Konto vor der Hochzeit.
75.
Die Ehe ist hier auch nur ein Deal. The Apprentice steckt voller wunderbar ironischer Momente, ist gut recherchiert und kommt dem echten Trump wohl ziemlich nah. So wird nachvollziehbar, wie sich der schüchterne Donald zum Ego-Shooter Trump entwickelt. Wie in einem Schlangenei ist hinter der Schale schon das spätere Reptil zu erkennen. Und als erstes wird es die vertilgen, die es groß gemacht haben.
Tja, und ob Donald Trump noch mal ins Weiße Haus zurück darf, das entscheiden die USA dann am 5. November bei den Wahlen. Jetzt schauen wir aber erstmal noch aufs Wetter. Sven, wie sind die Aussichten?
Ja, Ingo, die Aussichten sind so, dass die Tiefdrucktätigkeit sich ein bisschen intensivieren wird in den nächsten Tagen. Die Temperaturen noch hoch bleiben und auch morgen noch mal gilt, im Osten Deutschlands gibt es am meisten Sonnenschein. Und ich möchte ganz zu Beginn, wie oft und gerne, die Isobahnkarte zeigen. Viel Tiefdrucktätigkeit über dem Atlantik. Aber ich will das Augenmerk nach Italien richten. Das Mittelmeer ist im Moment vor allen Dingen im Süden und in der Mitte noch sehr warm. Weiter nördlich hat sich's abgekühlt. Und deswegen steht durch dieses Tief bedingt sehr viel Wasserdampf für die Atmosphäre zur Verfügung. Wir haben hier mal aufsummiert bis Mittwoch früh. können lokal in der Mitte und im Süden Italiens 100 bis 300 Liter Regenwasser auf den Quadratmeter niedergehen. Es kann sich noch ein bisschen verschieben. Vieles jetzt noch über Wasser prognostiziert, aber wenn sich das über Land schiebt, deswegen das Achtung, gerade nach den großen Regenmengen in Frankreich zuletzt. Wir gucken auf unser Wetter und zu sehen ist, dass wir im Westen eben näher dran sind an den Tiefs. Dementsprechend heute Nacht hier und dann morgen Vormittag nach Norden wandernd weiterer Regen. Man sieht gleichzeitig, wie freundlich das Wetter sich im Osten noch mal gebart. Und wenn man in den Süden guckt, dann sind einige Wolken unterwegs. Und wenn man jetzt dann im weiteren Verlauf sieht, können aber auch im Westen Deutschlands ein paar Aufhellungen stattfinden. Die Temperaturen in den Frühstunden liegen sie bei 7 bis 12 Grad, im Westen unter den Wolken bei 12 bis 15. Morgen Nachmittag Sachsen-Anhalt und insgesamt der Osten 18 bis 21 Grad, sonst meist 14 bis 19. Die Aussichten zeigen einen freundlichen Sonntag, Montag sogar bis 22 Grad. Dann aber, Ingo, aus Nordwesten neuer Regen.
Sven, vielen Dank für diese Aussichten und ein schönes Wochenende. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Anschluss folgt jetzt ein Tatort.
Und aktuelle Nachrichten finden Sie natürlich jederzeit auf tagesschau.de.
Die Tagesthemen sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.